sehr dorniges Zeug.
Ich fürchte, wir müssen da irgendwie durch oder wir müssen außenrum. Lass uns außenrum probieren, weil das
ein Stück zurück hier.
Ja. Das ist tödlich, ja. Ja.
Worauf blicken wir?
Wir blicken auf einen undurchdringlichen Buschwald. Wir sind ein bisschen zu weit in den Osten.
Du hältst deinen Kompass in der Hand.
Ja.
Was liest du gerade?
Das sind hier meine Aufzeichnungen mit den GPS-Punkten, damit wir jetzt hier auch nicht falsch laufen, weil es gibt keinen Weg, sondern wir müssen durch den Busch durch.
Kleines, etwas abgekämpftes Notizheftchen. Ja,
uralt schon mal. Ich meine, das wollte sogar schon mal ein Museum in den Vereinigten Staaten haben.
Immer wieder hebt Stefan den Arm bis über seine Schulter, hält kurz inne, um sicherzustellen, dass er gut ausbalanciert steht, und lässt den Arm mit einer plötzlichen Bewegung nach vorn schnellen. Die Machete in seiner Hand durchschlägt grüne, mit kleinen Stacheln übersäte Schlingpflanzen, in dichten Vorhängen baumelnde verholzte Lianen, Äste und Zweige. Noch ein paar rasche Schläge, dann vermag er, sich einen halben Meter weiter nach vorn zu schieben. Ich folge dicht auf, in dem Abstand, den die wildschwingende Machete gebietet. Und nicht nur von Stefan und seiner Machete gilt es, Abstand zu halten, sondern auch von einigen der Pflanzen, die hier wuchern.
Da muss man fürchterlich aufpassen bei dem hier.
Wo? Ah ja.
Dieses Ding mit den Stacheln, aber nicht nur, weil die Stacheln wehtun, sondern wenn du den abschlägst oder diese Stacheln da wegtust, dann kommen hunderte von Ameisen, die da drin leben.
In den Stacheln.
Und attackieren. Also
Abstand halten.
Abstand halten. Es wird immer schlimmer.
Wer genau Stefan ist und wonach wir hier mitten in den Wäldern Mexikos suchen, dazu gleich mehr. Erst einmal möchte ich euch zu dieser Folge begrüßen und damit auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Wir werden uns in dieser Folge auf die Spur der Maya und ihrer kolossalen Pyramiden begeben, werden Zenoten erkunden und betauchen, und zwar in meinem Fall das allererste Mal via Freediving, sprich, es geht ohne Sauerstofftank, nur mit dem eigenen angehaltenen Atem hinab in die Tiefe. Na gut, also genau genommen geht es nicht nur mit meinem Atem in die Tiefe, sondern gemeinsam mit Roberto Guzman, einem mexikanischen Rekordhalter im Freediving, der für meine Sicherheit sorgt.
So the deepest I've ever been is 114 meters. Like being down there and then coming up, it's a feeling that it's hard to describe. It's just, you have to leave it.
Über die mexikanischen Zenoten unterhalte ich mich auch mit dem Unterwasserarchäologen und Forschungstaucher Dr. Florian Huber, den ich hier in Yucatan treffe. Außerdem erwarten euch weitere Natur- und Kulturschätze, Ausflüge in die Geschichte und Kulinarik Yucatans und. Also, wir haben wieder viel vor. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast der Airline Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft, in dem ich alle 14 Tage mit spannenden Persönlichkeiten spreche, die einen besonderen Bezug zu einem Reiseziel haben. Mit ihrer Hilfe versuchen wir in dieser Show, euch Einblicke zu schenken in unterschiedliche Orte und ihre Menschen und euch Lust aufs Entdecken zu machen. Ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster, und vielleicht kennen die einen oder anderen mich auch schon als Gründer und Stimme des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Und in dieser Folge nehme ich euch also mit nach Mexiko, genauer auf die Halbinsel Yucatan. Los geht's. Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Ich folge Stefan, der vor mir entschlossen die Machete schwingt. Das Dickicht ist wirklich so dicht, wie man sich es überhaupt nur vorstellen kann. Die Sonne brennt von oben. Es ist ziemlich warm.
So habe ich es noch nie erlebt hier.
Noch immer schlagen Stefan Merck und ich uns durchs Dickicht. Na gut, also genau genommen schlägt er, eine schweißtreibende Angelegenheit, und ich folge, aber selbst das ist schon anstrengend genug. Mittlerweile hängt mir ein halber Wald in den Haaren, also Blätter, Blüten, Rinde und Stacheln, all das klebt auf und steckt in der schweißnassen Haut meiner Arme und Beine. Und Stefan, der hier also wirklich schuftet und abwechselnd seine Machete, das GPS-Gerät und den Kompass in der Hand hält, erklärt mir, es habe in diesem Gebiet in letzter Zeit ziemlich stark geregnet, wodurch das Dickicht nur noch üppiger geworden sei.
Und du siehst ja, es ist alles total verfilzt, ne?
Probier's also mal da drüben. Dichteste Vegetation, die Ranken hängen von den Bäumen, eigentlich kein Durchkommen. Zum Glück hast du eine Machete mitgebracht.
Ja, hätte ich mal besser vorher richtig schärfen sollen. Daran siehst du aber auch, dass hier seit vielen Jahren niemand mehr war, ne?
Du das letzte Mal vor ungefähr 3 Jahren, meintest du?
Ja, ungefähr.
Warum Stefan sich das alles nicht nur heute hier mit mir antut, sondern seit Jahrzehnten mittlerweile regelmäßig, das frage ich ihn etwas später bei einer Rast.
Ja, also ich möchte es nicht missen. Aber natürlich ist es manchmal schon auch so, dass man, du gehst in den Wald, du erkämpfst dir einen Hügel oben, es ist nichts drauf. Dann sagst du, mein Gott, warum mache ich denn das überhaupt? Ist doch grausam, ich könnte doch jetzt irgendwo ein Cappuccino an einem Pool trinken oder sowas. Ja, warum tue ich mir das an? Ich komme zurück, bin erschöpft, habe meine kleinen Wunden oder auch größere, kämpfe zum Teil auch mit Schlangen und solchen Gefahren. Und dann ist da nichts, das ist doch grausig. Also, aber meistens ist es eben anders. Ja? Meistens gibt es Grund zur Freude. Und das sagt dann, mach weiter.
Mach weiter. Diese innere Stimme vernimmt Stefan nunmehr, wie er schon angedeutet, seit mehreren Jahrzehnten. Seit 1978 forscht der deutsche Journalist auf der Halbinsel Yucatan nach verschollenen Maya-Ruinen. Hunderte hat er mittlerweile entdeckt und erstmals dokumentiert. Kaum eine lebende Person dürfte mehr solcher Ruinen kennen als er. Seine Ergebnisse gibt er an mexikanische archäologische Institute weiter und veröffentlichte sie in einer mehrbändigen Reihe über die Architektur im Puuc-Gebiet. Das ist die Gegend, durch die wir uns hier gerade schlagen. Eine jener unzähligen Maya-Ruinen, die längst vom Wald verschluckt wurden und beinahe vergessen sind, möchte Stefan mir heute zeigen.
Nochmal GPS und Kompass checken.
Also wir sind auf der Nordhöhe, aber wir müssen jetzt nach Westen.
Mit seinem geübten Blick weiß er, wonach er Ausschau halten muss.
Diese höheren Bäume da, ja. Ne? Das ist meistens ein Zeichen, dass es eine Landerhebung gibt. Mhm. Und auf denen hat man bevorzugt gebaut. Okay, schauen wir weiter.
Oh ja.
Hier erhebt sich was, aber es dürfte nun nicht das Gebäude sein. Da gehen wir mal rauf.
Für mich ist es eine wahnsinnig spannende Annäherung. Der Wald ist so dicht, dass der Blick oft keine 2 Meter weit reicht und ich habe keine Vorstellung davon, was mich hier genau erwartet und wann es sich mir offenbaren wird.
Also wir sind jetzt auf dieser kleinen Erhebung. Ja. Das war hier ein völlig zusammengefallenes Gebäude, auf dem wir stehen. Mhm. Siehst du diesen Stein hier, diesen behauenen, rechteckigen?
Groß und rechteckig,
genau. Das war Teil eines Eingangs. Es war eine Seite eines Eingangs. Ja. So, das ist aber noch nicht das, was wir suchen. Das liegt...
Nochmal GPS checken.
Weiter nach Westen.
Ich sehe dort eine Struktur.
Ja, wir sind nah dran. Ja.
Sogar ein Torbogen kann das sein, eine große Tür, ein Eingang.
Ich glaube, wir kommen von der Seite.
Ja.
Das ist bereits das, was wir suchen.
Wir gehen weiter, vorbei am zusammengefallenen Gebäude und auf die noch stehende Fassade zu, die sich im Dickicht erahnen lässt. Wow.
Ja. Buenos dias, Ruine. Ich grüße immer und verabschiede mich immer von meinen Ruinen. Ein kleiner Spleen.
Ja. Ja, hallo auch von mir.
Das ist also der stehende Teil von Anja. Es sind nur 2 Räume erhalten, aber sehr gut erhalten. Das Gebäude hatte ursprünglich 4 Räume.
Ehrfürchtig betrachte ich die mit Steinschnitzereien verzierte Fassade. 2 Eingänge gibt es und ein Dach, auf dem beträchtliche Bäume wachsen. Im Schatten der Ruine suchen wir nach einem Rastplatz, was gar nicht so einfach ist, denn beide Eingänge und mehrere Wände sind mit Nestern wilder Bienen bestückt, die wir natürlich nicht stören wollen.
So. Ah, hier sieht's doch ganz gemütlich aus.
Hier können wir doch hinhocken.
Oh. Was für ein Ort. Ich muss sagen, die Annäherung macht den Moment des Entdeckens und Ankommens noch besonderer. Also vielen Dank, dass du diesen mir auf dich genommen hast.
Naja, gerne. Das ist ja auch einer meiner Punkte, die mich am meisten bewegen. Weißt du, wenn ich mit dem Auto klasse vorfahren kann, aussteige, 100 Peso Eintritt zahle und dann vor einem sehr schön hergerichteten Gebäude stehe, das ist toll. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du etwas quasi entdeckst, ja. Auch wenn du schon da gewesen bist. Aber du siehst ja, du musst den Weg wiederfinden, musst dich durchschlagen. Du hast eine ganz andere Annäherung und ein ganz anderes Empfinden dafür, für den Sight. Sight sagen wir immer landläufig dafür, für eine Ruine.
Hier, an diesem ganz besonderen Ort, im Schatten einer beinahe unbekannten Maya-Ruine, mitten im Dickicht, möchte ich mit Stefan über seine Arbeit sprechen, seine Leidenschaft und natürlich über die Maya an sich.
Wer sind, wer waren die Maya?
Oh je, wie viel Zeit haben wir? Also das in einem Nutshell ist ganz, ganz schwierig. Es war sicherlich die am meisten entwickelte Hochkultur Mexikos. In ganz groben Zeitrahmen gesehen, früher Beginn ungefähr 1000 vor Christus und Endklassik und sogenannter Kollaps. Es war also kein Kollaps im klassischen Sinn, aber sagen wir, relativ abrupte Ende begann schon im 8. Jahrhundert und zog sich bis ins 10., 11. Jahrhundert. Ja, da hast also fast, sagen wir, gut 1500 Jahre Hochkultur. Und was die da geleistet haben, ist halt einfach faszinierend. Das astronomische Wissen, das sie hatten, das mathematische Wissen, die verschiedenen Kalender, all das. Nur ein kleines Beispiel. Ein Kalender bezieht sich auf den 619 Tage dauernden Venuszyklus. Ja, das musst du erst einmal ohne Instrumente rausfinden. Solche Sachen dann. Sie waren die einzigen mit einem Schriftsystem oder zumindest mit einem höher entwickelten Schriftsystem. Hochkomplex, das Schriftsystem von denen.
Gar nicht zu sprechen von der Architektur, ne?
Ja, natürlich, die Architektur. Aber faszinierend ist, dass hauptsächlich hier im Puuc, also auf der Halbinsel Yucatan, es fast wasserlos ist. Es gibt keine Flüsse, es gibt keine Seen, so gut wie nicht. Also in dem ganzen Gebiet hier, im ganzen Puuc, gibt es nicht einen einzigen See und nicht einen einzigen Fluss. Das heißt, die lebten also vom Regenwasser und hatten angefangen, ein komplexes System aus Regenauffanger, wie soll man sagen, Becken sind nicht Becken, sind eigentlich so Höhlen, zu schaffen, die sogenannten Chultunes, die sie in Fels geschlagen haben und die bis zu 60.000 Liter Wasser fassen konnten. Und die waren dann oben verschlossen mit einem Ring und einem richtigen Steinpfropfen. Muss man sich vorstellen, wie so eine Flasche, wie so eine Weinflasche.
Stefan war das erste Mal 1993 hier, wenige Tage nachdem Mitstreiter von ihm diese Ruine entdeckt hatten. Ich frage Stefan nach seinen eigenen denkwürdigsten Funden.
Der eine ist hier im Puuc-Gebiet, das war eine große Stadt, Savannah Piletas, die nur zu einem ganz kleinen Teil in den 70er Jahren mal kurz erforscht wurde, aber nicht erforscht, also die hat jemand besucht und darüber geschrieben, ein Archäologe. Ich habe aber in anderen Teilen, die nicht gesehen haben, habe ich die längste Hieroglypheninschrift von ganz Yucatan gefunden, ne? 34 Meter lang. Wow. Und da kam natürlich dann sofort, als ich das gemeldet habe, war natürlich Halligalli.
Ich möchte wissen, was er macht, wenn ihm ein solcher Fund glückt.
Erstmal würde ich mich hinsetzen und eine Pfeife rauchen und mir das Gebäude anschauen. In aller Ruhe. Und dann würde ich losgehen und würde einen groben Plan machen. Also schaust du, was da ist, machst deine Notizen, machst einen groben Plan, vermisst das ein oder andere mit dem Maßband, nimmst GPS-Points, machst natürlich möglichst ausführliche Notizen, fotografierst und schlägst das Allernötigste frei, das du brauchst, um vernünftige Fotos zu machen. Was du ja siehst, gar nicht so leicht ist hier, weil ich meine, das sind ja teilweise solche Bäume, das ist illusorisch. Aber was so an Kleinzeug da ist, ne, macht man dann frei. Zum Beispiel, ich grabe auf gar keinen Fall. Ne? Ich hätte ja schon gar nicht mal die Ausbildung dazu und ich würde hier natürlich nie irgendwo einen Spaten ansetzen oder irgendwas mitnehmen oder sowas. Ja, und dann zu Hause verarbeite ich das Ganze dann, plotte das auf meine Karte und so Puzzlestein für Puzzlestein ergibt sich immer mehr ein Bild.
Was treibt dich dazu an, das so lange und so intensiv schon zu betreiben? Denn ich habe ja jetzt eine ganz kleine Kostprobe bekommen, davon, dass es durchaus auch mühsam sein kann. Worum geht es dir? Geht es dir darum, eine bestimmte Art von Wissen zu mehren? Also zum Beispiel über die Intensität der Besiedlung oder die Bauweisen? Geht es dir um den Moment der Freude? Wäre auch nicht verwerflich, in dem Augenblick etwas zu entdecken, oder ist es was anderes?
Nee, es ist so eine Melange aus all dem. Ne? Zunächst einmal, dass man diesen Pool an Informationen immer weiter vergrößert, der uns am Ende erst erlaubt, überhaupt ein richtiges Bild der Maya zu malen. Weißt du, da gibt es noch viele weiße Flecken, nicht nur geografisch gesehen, sondern in unserem Wissen. Und je mehr du beiträgst dazu, ergibt sich dadurch ein Gesamtbild. Das ist so ein bisschen das Detektivische darin, was ich sehe. Freude natürlich, wenn du was findest, klar, Logo. Und es ist auch so ein bisschen Abenteuer-Feeling dabei, gebe ich gerne zu. Dazu mag ich die Natur auch ganz gern, nicht unbedingt das, wo wir jetzt hier sind, wo du dich so durchschlagen musst, aber es gibt auch viel offenere Sachen. Ja. Das zusammen Tierwelt, weißt du, jetzt, man sieht hier kaum Tiere, aber wenn du welche siehst, das ist einfach schön.
Mittlerweile ist die Sonne längst weiter um die Ruine herumgewandert. Statt im Schatten sitzen wir längst in der prallen Sonne und deshalb ist es Zeit, aufzustehen. Ein wenig erkunden wir noch die Städte.
In der Mitte, wie fast immer in solchen auf solchen Plätzen gibt es eine kleine Erhebung, eine kleine Plattform. Hier siehst du noch die Reste. Da war in der Regel vielleicht ein Altar drauf gestanden oder so etwas. Aber es war ein wichtiger Teil, der gehörte immer zu einer Plaza dazu. Das ist so eine kleine mittlere Plattform.
Nach einer Weile komme ich nochmal auf unser Gespräch zurück über Stefans allerersten Besuch Mexikos.
Du meintest vorhin, als du das erste Mal nach Mexiko kamst, damals 1978, eine der Sites, eine der Ruinen, die dich damals komplett umgehauen haben, war Uxmal.
Ja.
Da sind wir ganz in der Nähe, soweit ich weiß.
Ja, könnt man hinschauen. Es ist nicht so weit, es sind ungefähr Luftlinie 8 Kilometer.
Na gut, ich habe jetzt schon gelernt, Luftlinie ist hier nicht ganz so ausschlaggebend. Kann man auch mal länger brauchen.
Naja, aber das heißt, wir müssen uns nicht durchschlagen, sondern wir können auf der Straße fahren. Okay, dorthin.
Hast du die Zeit noch, mir das vielleicht zu zeigen?
Machen wir.
Ach schön.
Dann let's go.
Und so machen wir uns also auf den Rückweg zum Auto, das Stefan auf einem verborgenen Waldpfad abgestellt hat.
Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass wir den besseren Weg gefunden haben im Vergleich zum Herweg. Ich sehe einen kleinen Weg. Stefan, wir haben es geschafft. Du hast es geschafft.
Ich lasse jetzt den Hut rumgehen. Aber es war heftig.
Wir steigen ins Auto, holpern über den Waldweg zurück zur nächsten offiziellen Landstraße und folgen ihr, bis wir schließlich Uxmal erreichen. Hier haben wir kein Dickicht zu befürchten, keine Lianen und dorngespickten Zweige, dafür aber behördliche Regelwerke. Eine Regel besagt offenbar, dass das Anfertigen jedweder Aufnahmen mit Profi-Equipment untersagt ist. Filmaufnahmen, erst recht mit Drohnen, sind ja vielerorts verboten, das ist mir auch nicht neu. Aber dass die Aufpasser einer archäologischen Stätte mich mit einem Blick auf mein Mikro auffordern, dieses nicht zu benutzen, das hatte ich so noch nicht. Aber gut, immerhin zwingt mich das, meine Aufmerksamkeit ganz dem zu schenken, was ich sehe und gemeinsam mit Stefan hier durchschreite. Uxmal gehört zu den eindrucksvollsten Maya-Städten auf der Halbinsel Yucatan. Eine Stadt aus Stein, die von der einstigen Größe und Raffinesse dieser Hochkultur erzählt. Zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert entstand hier ein politisches und religiöses Zentrum mit monumentalen Palästen, Tempeln und weitläufigen Plätzen. Heute liegen die kunstvoll verzierten Fassaden und mächtigen Bauwerke still in der tropischen Landschaft. Doch wer durch Uxmal geht, kann sich leicht vorstellen, wie lebendig und bedeutend dieser Ort hier einst gewesen sein muss. Besonders berühmt ist die sogenannte Pyramide des Zauberers, deren ungewöhnlich ovale Form sich deutlich von vielen anderen Maya-Pyramiden unterscheidet. Und mit Blick auf sie lassen Stefan und ich uns nieder und kommentieren kurz via Smartphone-Sprachrekorder-App.
Erstens ist die Form schon sehr ungewöhnlich und zweitens dieser Tempel, der untere Tempel, den du da siehst. Wenn du da genauer hinschaust, kannst du erkennen, das ist wie ein großer Rachen. Ne? Das nennt man einen Monsterracheneingang.
Also das heißt, wir sehen als erstes hier mal geradezu diese typischen ganz, ganz, ganz steilen Stufen, die hinaufführen.
Natürlich, ja.
Und dann oben, ganz genau, sehr reich verziert, so eine Art Eingang.
Ja, ungefähr auf 2/3 bis 3/4 der Höhe und darüber kommt dann nochmal ein Tempel zum Abschluss oben. Mhm. Ne? Der Eingang war eben sehr wichtig, der ist flankiert von 2 Schlangenrachen, ein bisschen abstrakt, die geöffnet sind. Mhm. Und du bist durch diesen Eingang in das Innere dieses Berges gegangen, symbolisiert eine Höhle, gleichzeitig der Eingang zur Unterwelt. Ja, und wenn sich der Herrscher dort gezeigt hat, seinem Volk, ja, tritt, also musst du dir vorstellen, der tritt so ungefähr 20 Meter über dir aus diesem Raum hervor, umgeben von all diesen Schlangen und all diesen Motiven.
Das macht schon Eindruck, ja.
Macht Eindruck, ne? Ja. Macht schwer Eindruck. Ne? Und die haben sich ja als Gott gewählte Herrscher gesehen. Ne? Und das hat das natürlich alles nochmal verstärkt.
Und hinter diesem beeindruckenden Gebäude der tiefblaue Himmel und
der Mond.
Der Halbmond. Ja. Auch sehr stimmungsvoll, obwohl es erst, ich weiß gar nicht, 3 Uhr oder so ist.
Ja, ja. Kurz genau. Vor 3, ja.
Ja.
Also ein stimmungsvoller, aber vor allem natürlich kulturgeschichtlich und architektonisch wahnsinnig beeindruckender Besuch, den wir anschließend gemütlich ausklingen lassen. Also Stefan, Ganz lieben Dank, das war ein ganz besonderer Tag. Ich bin ein bisschen zerschrammt, muss ich sagen. Ich meine, ich will nicht rumheulen, aber...
Naja, zu viel ist es.
Naja, aber jetzt ein bisschen Mitleid kannst du mir schon hier...
Aber ich sehe kein Blut nirgendwo.
Naja.
Harmlos.
Harmlos.
Ja,
aber da hast du schon mehr gelitten.
War ja ein Machetero, der vorher alles freigemacht hat.
Ich wollte sagen, du hast ja die eigentliche Arbeit hier heute geleistet. Also lieben Dank auch dafür.
Gerne, gerne.
Eine allerletzte Frage stelle ich Stefan aber noch für all diejenigen unter euch, die nun erwägen, sich die Maya-Ruinen Yucatans irgendwann vielleicht auch selbst einmal anzusehen. Für Gäste, für Besucherinnen und Besucher, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, mit dir sich ins absolute Dickicht zu schlagen und dort ganz abseits der Pfade unterwegs zu sein, ist Uxmal eine der Stätten, die du dann empfehlen würdest, oder gibt es da eher noch andere Orte?
Ja, nein, natürlich ist Uxmal Nummer eins zusammen mit Chichen Itza. Also wer im Bundesstaat Yucatan, wer in dieser Gegend unterwegs ist, ist Uxmal natürlich das Muss. Ne? Und man sieht halt einfach sehr viele, sehr beeindruckend. Es gibt aber auch in der näheren Umgebung noch große Städte, die touristisch zwar teilweise hergerichtet sind, aber wo kaum Touristen hinkommen, nämlich Kaba zum Beispiel, Sail, Labna. Das sind so große Orte, sehr einfach zu erreichen und wunderschön, und man hat eigentlich viel mehr Ruhe dort. Natürlich nicht so groß wie Uxmal, aber es gibt nur zwei Top-Städte, Uxmal und Chichen Itza. Und in der nächsten Stufe dann kommen die Sites, die ich gerade erwähnt habe, so Sail, Kaba, Labna. Große, wunderbare Bauten. Das würde ich also empfehlen, zumindest auch das noch mit dazu zu machen, nicht nur Uxmal.
Das war es von Stefan, aber das war es noch längst nicht von den und über die Maya. Denn ihren Spuren begegne ich auf die eine oder andere Weise auch auf der übrigen Reise immer wieder. Zum Beispiel, wenn auch eher auf indirekte Weise in diesem Fall, in den Zenoten, also Karsthöhlen mit Grundwasserzugang. Die Bezeichnung Zenote geht zurück auf einen Ausdruck auf Mayatan, der Sprache der Maya hier auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan, und bedeutet so viel wie heiliger Quell. Wow. That is beautiful. What are we looking at right now? We just left the car.
Well, this is one of the most beautiful cenotes you'll ever see. Crystal clear water, 60 meters deep, massive, very deep. It's like a big hole in the ground.
Das, worauf wir blicken, sei also eine der schönsten Zenoten, die ich jemals zu Gesicht bekommen werde. Kristallklares, 60 Meter tiefes Wasser, ein Loch mitten im Erdboden.
There are many, many variations of different cenotes, of course, but to me, these are my favorite. They're the most stunning to see, in my opinion.
What's the name of this one?
This cenote Xorch.
Zenoten sind natürliche, meist kreisrunde Wasserbecken, die entstehen, wenn die Decke einer unterirdischen Kalksteinhöhle einstürzt und so das darunterliegende Grundwasser freilegt. Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan, deren Boden aus porösem Kalkstein besteht, gibt es Tausende dieser natürlichen Wasserlöcher. Schätzungen sprechen von mehr als 6.000, vielleicht sind es aber sogar auch bis zu 10.000 Zenoten. Viele liegen versteckt im Dschungel oder unter der Erde und sind Teil eines riesigen unterirdischen Höhlen- und Flusssystems, das die ganze Region durchzieht. Für die Maya waren die Zenoten nicht nur lebenswichtige Süßwasserquellen, sondern auch heilige Orte, die sie mit der Unterwelt verbanden. Heute sind viele dieser oft türkis schimmernden Wasserlöcher beliebte Bade- und Tauchplätze.
And we just drove right through the forest on a really rugged road, thick forest, beautiful nature, and then so suddenly there's this huge gap in the floor of the forest and allowing us to look down onto this massive pool, and it's surrounded by walls that overhang the pool, and from the walls hang roots from the trees that grow all the way up. And the roots, they reach all the way down into the water, 15 meters. It's really a spectacular sight.
Just the magic of getting here and being able to see and then eventually dive these amazing places. We're just very lucky that we get to do this.
Ihr merkt, wir sind beide ganz hin und weg von diesem besonderen Ort, verborgen mitten im Wald, für Eingeweihte zu erreichen über eine von Steinen und Wurzeln übersäte Holperpiste. Wir, das sind meine Wenigkeit und Roberto Guzman.
Well, I am Roberto Guzman. I'm a freediver. I'm a freediving instructor. I'm a freediving athlete. And I am teaching freediving in the cenotes, showing, guiding people around the cenotes in the Yucatan area.
Roberto ist also ein Freediving-Athlet und Lehrer. Da stellt sich für einige von euch womöglich die Frage, Freediving, was genau ist das?
Freediving, what is that?
Well, freediving is diving free of gear. You don't need any special device like in scuba diving where you need a tank and some other gear. Here in freediving, you can just go underwater and hold your breath.
Freediving oder auch Apnoe-Tauchen ist also das Tauchen ohne Atemgerät. Die Taucherinnen und Taucher nehmen nur einen einzigen Atemzug und tauchen dann so lange und so tief sie können unter Wasser. Beziehungsweise manchmal kommt es nicht auf die Tiefe an, sondern dann auf die Weite des Schwimmens. Da gibt es unterschiedliche Disziplinen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eben weniger auf Technik oder Ausrüstung ankommt, als auf Körperkontrolle, Entspannung und die Fähigkeit, den eigenen Atemreflex zu beherrschen.
Sounds more simple than scuba diving, but maybe to some also more scary.
Yeah, it does sound scary for some people, for sure, but it's more natural, actually. It's an activity that we've been practicing for our whole history. Like nowadays, still people counting their food underwater, you know, holding their breaths.
Like spearfishing, for example.
Exactly.
In vielen Regionen der Welt hat diese Art des Tauchens eine lange Tradition. Heute ist sie zugleich eine faszinierende Sportart und eine besonders stille, unmittelbare Weise, die Unterwasserwelt zu erleben.
So, it's something that we all humans can do. We can do it safely, we learn to do it the right way. And it's an activity that I would encourage people to try at some point.
Und genau dafür bin ich mit Roberto heute hier, um unter seiner Anleitung meinen allerersten Versuch im Freediving zu unternehmen.
And why do you think people should give freediving a try? Why could it be good for people?
Well, it's a beautiful inner experience. It has both sides. It can be an outside experience and an inner experience.
Earlier on, you called it a meditation and movement.
Yes, exactly. Like you're going to see today when we go, when you're down there and there's nothing else, you cannot hear anything down there. It's just the water and yourself and you holding your breath, enjoying that moment, the most beautiful peace you will ever feel.
Das Wichtigste direkt vorab, niemand sollte jemals allein freitauchen, sondern stets und ausschließlich in sachkundiger Begleitung bzw. unter Beobachtung. Und ganz am Anfang sollte in jedem Fall ein professioneller Kurs stehen. Dann, so ist Roberto überzeugt, gehört das Freitauchen zu den sichersten Sportarten überhaupt. Was für mich, ehrlich gesagt, ein wenig kontraintuitiv klingt.
Which sounds counterintuitive, because we are going to a place where we cannot breathe, and for us humans, breathing is so essential. So I can really imagine that some people who haven't thought about freediving at all so far, it sounds surprising that it's supposed to be that safe.
Yes, as you say, breathing is the most essential thing that we have in our lives. Like, if we don't breathe, things go wrong eventually. But luckily, we can hold our breaths for a long time. We just don't know it yet. Mm-hmm. That's what you're going to learn today. That's what you're going to see, feel for the first time, that it's actually okay.
Zugegeben, meine Nachfragen zur Sicherheit mögen auch daher rühren, dass ich doch ein ganz kleines bisschen nervös bin oder zumindest einigermaßen gespannt. Fest steht aber, bei Roberto bin ich in den allerbesten Händen.
How did you get into freediving? How and why?
So, I was doing this since I can remember. I've been swimming my whole life.
Er hat schon als Kind an Schwimmwettbewerben teilgenommen und sich im Luftanhalten erprobt. Ursprünglich einfach so als Hobby, bis er dann irgendwann, so vor knapp 10 Jahren, mitbekam, dass das Freitauchen ein, in Anführungszeichen, richtiger Sport war.
And I realized that this was actually a sport. And a sport that, of course, I already loved, but I didn't know it was a sport. And then I was... okay, this can actually be properly trained and practiced, and you can go many places to do it.
In terms of competing, what is it that you enjoy most? Is it to strive for maximum depth or for duration, being down there in the water the longest? Is there any preferences?
I love all freediving disciplines, but what I like the most is depth, freediving competitions. So yes, my goal is to go as deep as possible. It's the sensations of being super deep, like being down there and then coming up. It's a feeling that it's hard to describe. It's just, you have to leave it, you know.
So tief wie möglich möchte er also tauchen. Und das hat er bei verschiedensten Wettkämpfen getan, mit zum Teil beachtlichem Erfolg.
So the deepest I've ever been is 114 meters with a monofin.
114 Meter tief ist er getaucht, mit einer sogenannten Monoflosse, mit der man sich ähnlich einem Delfin oder einem Wal fortbewegt. Mit den klassischen Taucherflossen, also wo man an jedem Fuß eine einzelne Flosse hat, ist er bis auf 106 Meter Tiefe gelangt und das ist der aktuelle mexikanische Rekord. Das wiederum ist nur einer von einer guten Handvoll nationalen Rekorden, die er hält. Ich habe vom Freitauchen schon gehört. Ich habe auch für den Weltwach-Podcast schon mit Freedivern gesprochen, zum Beispiel in Folge 354 mit Anna von Bötticher, der erfolgreichsten Apnoe-Taucherin Deutschlands, und in Folge 423 mit Haiforscher Lukas Müller. Ich packe euch die Links zu diesen Folgen in die Shownotes, falls euch das interessiert. Was mir bislang aber nicht bewusst war und was ich von Roberto nun lerne, ist, wie hervorragend sich speziell Zenoten fürs Freediven eignen.
I was not aware that it's such a big thing to do freediving in caves and particularly in cenotes. But now I have learned actually cenotes are almost perfect to do diving overall, but also in particular freediving. Why is that?
Well, basically they have the perfect conditions.
Roberto erklärt, in den Zenoten gäbe es keine Wellen oder Strömungen, keinen Bootsverkehr und stattdessen eine komfortable Wassertemperatur von ungefähr 26 Grad und eine hervorragende Sicht von rund 30 Metern. Außerdem sei jede Zenote einzigartig, eine eigene Welt, die man betreten bzw. betauchen und bestaunen könne. Und es gäbe ihrer auf Yucatan, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Tausende.
So it's really the conditions are perfect, just the objective conditions that make it easier to freedive well and safely. It's the aesthetics. It's just beautiful to dive in cenotes. Yes. And maybe it's even, without being too cheesy, also a little bit special on a spiritual level, knowing that these cenotes are just such special places, geologically, also culturally. I know they have been very important to the Mayas. Do these factors play a role for your enjoyment?
No, of course, like knowing how the cenotes were formed, how we're very lucky to have all of them, because cenotes are actually sinkholes. And sinkholes you can find in many places in the world. But here we have the most because the formation was helped by the meteorite crash 65 million years ago that made the dinosaurs extinct. And that happened north of the peninsula of Yucatan. And that this meteorite crash helped crack in a certain way the area.
Damit spricht Roberto, wie ich finde, einen wahnsinnig spannenden Zusammenhang an. Daher hier nochmal kurz zur Erläuterung. Viele der Zenoten auf Yucatan verdanken ihre Existenz indirekt jener Katastrophe aus der Urzeit, als hier vor rund 66 Millionen Jahren ein riesiger Asteroid einschlug, der Einschlag, der einen gewaltigen Krater hinterließ und wahrscheinlich das Ende der Dinosaurier einleitete. Die gewaltige Explosion zerbrach das Gestein in einem riesigen Ring rund um den Krater. Über Millionen Jahre konnte dort Wasser besonders leicht in den porösen Kalkstein eindringen, das Gestein weiter auflösen, Höhlen auswaschen und als deren Decken dann irgendwann einstürzten, entstanden die Zenoten. Noch heute bildet ein ganzer Gürtel dieser Wasserlöcher einen Kreis entlang des alten Kraterrandes, eine geologische Narbe, die bis heute sichtbar ist.
Do you have any final words of advice for me? Like what should I pay attention to? What do I need to be mindful of? And what should I do to enjoy it to the maximum, what we're doing today?
Well, I would say do not overthink it. It will be smooth and easy. You know, you can hold your breath, okay? And I'm going to be there next to you the whole time. Even if you don't see me, I'm right there next to you, I promise. And just let go.
Roberto und ich entfernen uns vom Rand der etwa 15 Meter unter uns liegenden Zenote, an dem wir uns unterhalten haben, und laufen ein paar Meter in den Wald hinein. Hier befindet sich ein kleines rundes Loch im Waldboden, gesichert mit einem schweren, verschlossenen Metallgitter. Roberto hat den Schlüssel. Darunter sehe ich eine beinahe senkrecht in die Dunkelheit führende Metalltreppe.
So now we're going down into the darkness, yes?
Yes.
Hold on tight. Schlaue Menschen halten sich mit beiden Händen fest. Ich habe natürlich jetzt in der einen Hand das Aufnahmegerät. Aber das geht nun mal vor, nicht wahr? Eieiei. Und schon 5 Sekunden später bleibt das Tageslicht über mir zurück. Es wird direkt kühler. Und ich bin umgeben von Kalkgestein zu allen Seiten.
steige in die Tiefe. Man fühlt sich wirklich, als würde man in so eine Art dunklen, monströsen Schlund steigen. Und diese Treppe wird mich, so hat Robertus mir beschrieben, unten zu einer kleinen Plattform führen, von der wir dann ins Wasser uns begeben werden. Geschafft. Und es ist tatsächlich paradiesisch. Ich bin jetzt hier auf Höhe des Wassers in der Cenote. Ein wunderschönes Bild. Also, zum Teil befinde ich mich in einer Höhle. Über mir eine Felsdecke, von der Stalaktiten hängen. Vor mir dieser riesige Pool. Von allen Seiten wird er beschattet von überhängenden Klippen, Kalksteinfelsen, von denen, wie schon beschrieben, Wurzeln hängen und Stalaktiten. Und in der Mitte dieser Felsen, kreisrund, befindet sich ein großes Loch, durch das die Sonne hinabscheint, sodass man also sich zwar jetzt hier noch im Schatten befindet, aber die ganze Szenerie auch gefüllt ist von ganz, ganz viel Tageslicht.
Auf der kleinen, etwas wackeligen, am Ufer des natürlichen Pools treibenden Holzplattform bereiten Roberto und ich uns auf den Tauchgang vor.
Snorkel and mask, thank you.
Here's your weight belt.
Und springen ins Wasser. Im Wasser treibend, weil es darin leichter ist als an Land, ziehen wir uns unsere Neoprenanzüge an und schwimmen zur Mitte der kreisrunden Zenote. Roberto zieht dabei eine aufblasbare Boje hinter sich her. An ihr befestigt er ein Seil, am unteren Ende mit einem Gewicht beschwert und mit einem weißen Gummiball versehen. Er lässt es in die Tiefe hinab. Der Ball markiert jeweils die Stelle, bis zu der ich tauchen soll. Roberto kann die Luft gut 6 Minuten anhalten. Wie lange ich es schaffe, weiß ich nicht, aber für die 5 Meter und zurück natürlich wird es wohl hoffentlich reichen. Insbesondere Kraft der Hinweise, die Roberto mir gegeben hat. Er erinnert mich an die Schritte, denen ich zu folgen habe. Ruhig atmen, ganz auf mich selbst und den eigenen Körper konzentriert. Eine Art Mini-Meditation. Ich atme vollständig aus, dann tief ein. Zuerst bewusst in den Bauch. Dann weiter in die Brust, bis sich die Lungen so weit füllen, wie es nur geht. Ich nehme den Schnorchel aus dem Mund, mache meinen ersten Druckausgleich, greife das Seil unter der Boje und kippe nach vorn. Kopfüber ziehe ich mich in die Tiefe. Nach jedem Zug drücke ich kurz die Nase zu, gleiche den Druck aus, ziehe mich weiter hinab. Roberto folgt mir, bleibt dicht bei mir. Freitauchen ist ein völlig anderes Gefühl als Tauchen mit Flasche. Kein Tank auf dem Rücken, kein Atemgeräusch, kein ständiger Strom aus Luftblasen. Nur mein Körper, meine Lungen und die Luft, die ich mit nach unten genommen habe. In diesem Einsteigerkurs sind die Tiefen überschaubar. 5 Meter, dann 7, 8 und schließlich 10 Meter. Tiefer darf Roberto mich nicht führen. Beim ersten Versuch, auf 10 Meter hinabzutauchen, schießt mir schon nach wenigen Metern ein stechender Schmerz durch die Schläfe. Ich drehe sofort um. Sinus, sagt Roberto später, die Nebenhöhlen. Und richtig, ich bin etwas verschnupft, habe gerade eine Erkältung, so gut wie überwunden, und die macht sich jetzt bemerkbar. Ich versuche es noch einmal mit dem gleichen Ergebnis. Erst beim dritten Anlauf klappt es. Ich ziehe mich wieder am Seil hinab, Zug um Zug, und mit jedem Meter scheint sich etwas zu verändern. Raum und Zeit verlieren ihre Bedeutung. Ich habe kein Gefühl mehr dafür, wie lange ich schon unterwegs bin, wie schnell ich sinke. Was ich sehr wohl spüre, der Druck auf meiner Brust nimmt zu. Mein Brustkorb zieht sich zusammen, während ich noch nicht einmal die Hälfte des Weges geschafft habe. Das Wasser wird dunkler, kühler. Die Felsen, die ich eben noch klar sehen konnte, verschwimmen langsam im Blau, werden zu Schemen. Das Licht bleibt über mir zurück. Ich ziehe mich weiter nach unten. Dann erreiche ich die weiße Markierung bei 10 Metern. Ich drehe mich am Seil, richte den Körper auf, halte mich fest und bleibe für einen Moment einfach dort. Still. Es ist ein merkwürdiges Gefühl zu wissen, wie weit entfernt die Oberfläche ist. Und gleichzeitig spüre ich dieses vertraute Signal des Körpers, den Drang zu atmen. Doch ich weiß, dank Robertos Erklärungen, dass dieses Gefühl trügerisch ist. Der Körper beginnt jetzt auf seine eigene Weise zu reagieren. Er spart Sauerstoff, verlangsamt den Herzschlag und irgendwann setzen die sogenannten Contractions ein. Kleine, unwillkürliche Zuckungen im Zwerchfell, als würde der Körper versuchen, den nächsten Atemzug zu erzwingen. Für viele Freitaucher ist das der Moment, in dem der eigentliche Tauchgang überhaupt erst beginnt. Hier unten wirkt alles unwirklich. Das dunkle Wasser, die wenigen müden Lichtstrahlen, die bis hier hinunterreichen und mein Körper, der gleichzeitig protestiert und vollkommen ruhig bleibt. Schließlich löse ich die Finger vom Seil und lasse mich nach oben treiben. Ich halte die Luft weiterhin in der Lunge. Anders als beim Gerätetauchen darf man beim Freitauchen beim Aufstieg nicht ausatmen, denn jede Luftblase, die man verliert, nimmt wertvollen Auftrieb und kostbaren Sauerstoff mit sich. Also steige ich mit vollständig gefüllten Lungen auf. Trotzdem entweichen kleine Bläschen. Nicht aus meinem Mund, sondern aus dem Neoprenanzug und der Taucherbrille. Und diese Bläschen wirken fast magisch. Sie steigen im exakt gleichen Tempo auf wie ich, begleiten mich nach oben. Und je näher wir der Oberfläche kommen, desto heller wird das Licht über uns und um uns herum. Die Sonnenstrahlen schießen in langen, goldenen Linien durchs Wasser und lassen die Bläschen aufleuchten. Wie kleine Lichtwesen, wie weiß flimmernde Fische aus reiner Energie. Dann, endlich, durchbricht mein Kopf die Oberfläche. Ich atme aus und wieder ein. Roberto und ich treiben an seiner Boje.
Like, you made it to 10 meters.
Yes.
And I have to say, you did it with very good technique, very comfortable. Like, once again, I think you're a natural.
I'm very proud of you. And right now we're floating on your little buoy. So we're still in the water, which is beautifully warm, but I think nevertheless it's time to get out of here, right?
Yes, sadly it's time to go, but it was amazing.
Thank you.
Falls ihr auch Lust habt, bei Roberto einen Freitauchkurs zu belegen und in den Zenoten zu tauchen, sein junges Unternehmen heißt Casa Apnae und bietet über grundlegende Einsteigerkurse wie meinen hinaus auch mehrtägige Kurse und Retreats an. Ich vermerke euch die Website in den Shownotes. Auf der holprigen Fahrt zurück von der Zenote über den Waldweg gibt mir Roberto einen Tipp für meine nächste Mahlzeit. Das Restaurant Kinich in der etwa eine Fahrtstunde entfernten Stadt Izamal.
It's Kinich.
Kinich.
In Izamal. In this beautiful Izamal, it's a yellow town of Yucatan. You will see when you get there, the whole town is painted in yellow. And this restaurant is very famous. You're gonna love it for sure.
Nach einer Stunde Fahrt von Roberto bin ich jetzt in Izamal, jenem besagten Städtchen, das auch als die gelbe Stadt bezeichnet wird, hat er ja erklärt. Und zwar völlig zu Recht, denn die allermeisten Fassaden sind gelb angestrichen, sowohl die Mauern als auch die kleinen Häuser. Es ist sehr, sehr charmant, alles voller kleiner Gassen, hübscher Geschäften, Boutiquen, kleine Cafés und eben auch richtig gute Restaurants, wie zum Beispiel jenes, das Roberto mir empfohlen hat, Restaurante Kinich. Und genau dort war ich gerade essen und habe auch genau das Gericht gewählt, das er mir vorgeschlagen hat, nämlich Pok Chuk, wobei Pok in der Sprache der Maya Grill bedeutet und Chuk so viel heißt wie Holzkohle und zusammengenommen bedeutet das also Holzkohlegrill. Auf dem wurde dieses Gericht nämlich zubereitet und zwar handelte es sich um Schweinelendenkopf. Ja, Verkehr gibt es ja auch. Schweinelendenkopf mariniert mit Bitterorangensaft, schwarzem Pfeffer und allen möglichen lokalen Gewürzen. Das alles über dem offenen Feuer gegrillt und zubereitet und dann serviert mit einer ganz leckeren Tomatensauce, gerösteten Zwiebeln und einer Bohnensauce sowie handgemachten Tortillas. Und da habe ich es mir also gerade richtig gut gehen lassen. Und jetzt schlendere ich hier noch im Anschluss ein bisschen durch die Stadt, vorbei an diesen ganzen niedrigen, hübschen, alten Gebäuden, gelb angestrichen und das ist das eigentliche Highlight hier, bin um eine einzige Ecke gebogen, jetzt eine Minute gelaufen und stehe vor einem der Highlights dieser Stadt, nämlich einer, und man glaubt es kaum, mitten in der Stadt hier an so einer kleinen Seitenstraße, hier gibt es nicht mal Geschäfte, die meisten Gebäude, die sich hier entlang ziehen an der Straße, sind verlassen, also hier ist wirklich nichts los, außer das gelegentliche Moped, das vorbeifährt. Und wovon rede ich hier, was gibt's hier? Eine riesige, einfach so daliegende, ohne Gewese, ohne Touristenshops, ohne Parkplätze, ohne Eintritt, ohne Zaun, ohne alles, eine riesige Maya-Pyramide. Solche Highlights bieten sich mir am Wegesrand immer wieder, und zwar nicht nur hier in Izamal, sondern während meiner gesamten Reise durch Yucatan. Aber sowohl dem Erbe der Maya, jedenfalls einigen ausgewählten Aspekten, als auch dem Thema Kulinarik widmen wir uns später noch etwas ausführlicher, bleiben wir daher aus gegebenem Anlass noch einen Moment beim Thema Zenoten. Denn ich habe das Glück, dass ein deutscher Zenotenexperte, den ich schon eine Weile kenne und schätze, zufällig zur gleichen Zeit wie ich in Yucatan unterwegs ist. Der Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher Dr. Florian Huber. Was schnell klar wird, er liebt die Zenoten.
Einer meiner Gründe hier zu sein, wie auch schon bei meiner letzten Yucatan-Reise, sind die Zenoten. Und auch, soweit ich weiß, für dich sind die Zenoten auch dieses Mal hier einer der großen Anziehungspunkte, einer der Gründe hier zu sein.
Ja, genau. Ich arbeite ja schon seit langem immer wieder in Zenoten. Als Unterwasserarchäologe kenne ich die Zenoten natürlich, weil sie ja archäologisch sehr spannend sind. Für die Maya waren diese Zenoten heilige Quellen, der Weg in die Unterwelt. Wir finden dort immer wieder Maya-zeitliche Opfergaben. Tiefer in den Höhlen drin haben wir vor einigen Jahren auch prähistorische Funde gemacht. Das heißt Riesenfaultier-Skelette, aber auch tatsächlich menschliche Skelette aus der Zeit, als diese Höhlen noch trocken waren. Das heißt, für uns Unterwasserarchäologen oder für mich Unterwasserarchäologe sind diese Zenoten, sind diese Höhlensysteme ein absolutes Highlight. Nicht zuletzt, weil das Wasser auch einfach so schön klar ist. Das wirst du ja auch gesehen haben, das Wasser warm ist. Es hat 26, 27 Grad. Also es ist nicht so wie normalerweise, wenn ich in der Nord- und Ostsee unterwegs bin. Da ist es dann doch deutlich kälter und weniger Sicht. Also ich liebe dann einfach das ganze Surrounding auch. Und jetzt bin ich tatsächlich da mit einer Kollegin von der Uni Jena und wir planen ein neues Projekt. Da geht es um Bakterien, die wir erforschen wollen in der nächsten Zeit. Und das ist jetzt sozusagen so eine kleine Vorstudie, die wir gerade machen hier.
Bakterien erforschen. Nach was sucht er? Nach welcher Art von Bakterien und warum?
Genau, also ich muss dazu sagen, das ist nicht mein Projekt, ich bin Teil des Projekts. Ich bin also als Taucheinsatzleiter und als Forschungstaucher mit dabei und auch als erfahrener Höhlentaucher. Die Uni Jena, die untersucht weltweit Bakterien oder sucht weltweit einfach nach neuen Bakterienarten, die künftig zum Beispiel für die Medizin entscheidend oder wichtig sein könnten. Und ich bin selber, was Bakterien anbelangt, nicht wirklich sehr bewandert, aber es ist ein absoluter Mikrokosmos für sich selbst. Es gibt einfach Millionen von Bakterienarten, die überhaupt noch nicht erforscht sind. Man muss die erstmal isolieren, man muss sie dann vervielfältigen, das heißt auf den Nährstoffboden setzen, sich dann die DNA anschauen und dann gucken, ist das eine neue Bakterienart und was kann die? Und jetzt haben wir uns überlegt, diese Zenoten, die sind so isoliert mitten im Dschungel, da könnten sich also über die Jahrhunderte, über Jahrtausende einfach ganz spannende Bakterienarten entwickelt haben, die dort leben, die einfach noch kein Mensch kennt. So, und das ist einfach so ein Mikrokosmos wieder, weil du tauchst ja in diesen Zenoten, denkst aber natürlich als allerletztes erstmal an Bakterien. So, aber die sind da, die umgeben dich und es sind ganz, ganz viele. Und mittlerweile, wo ich mich so ein bisschen mit eingearbeitet habe in dieses Projekt, finde ich es auch super spannend, weil ich jetzt einfach verstehe, so, ja, okay, gut, es gibt eben noch mehr wie Archäologie oder die Biologie, die tollen Fische, die Schildkröten, die in den Zenoten leben, sondern da können eben auch Mikroorganismen sein, die tatsächlich für uns sehr spannend sein können.
Seit knapp 20 Jahren taucht und forscht Florian regelmäßig in den Zenoten und hat mittlerweile mehrere hundert Tauchgänge in ihnen absolviert.
Ich habe vorhin das Leuchten in deinen Augen gesehen. Wir haben vorhin zu Abend gegessen und da hast du erzählt von deinen aktuellen Tauchgängen und warst wieder ganz begeistert vom Tauchen in Zenoten. Und du hast es ja gerade auch schon angedeutet. Natürlich, weil man da ganz wunderbare Dinge findet aus archäologischer Perspektive. Du hast, ich weiß, was heißt das auf Deutsch? Giant Sloth, riesige Faultiere?
Genau, Riesenfaultiere gab es. Also
aus der Eiszeit.
Genau, aus der Eiszeit. Die konnten so, ich glaube, ja, an die 3 Meter groß werden, 6 Tonnen schwer, sind heute ausgestorben, waren aber mitunter Höhlenbewohner, sind also in Höhlen immer wieder gewesen, um dort nach Wasser zu suchen, um dort Unterschlupf zu finden, sind dort gestorben. Dann ist der Meeresspiegel gestiegen, die Höhlen wurden überflutet und die Knochen haben sich eben perfekt erhalten. Und das ist eben das Spannende an der Unterwasserarchäologie und an der Archäologie hier in Mexiko, dass sich in den Höhlen organische Knochen sehr gut erhalten können und wir die jetzt studieren können. Und das sind Funde, die gibt's eben, die wirst du an Land nicht machen hier. Ja, oder nur vereinzelte Knochen und da findest du also das ganze Tier. Und das ist natürlich ein Jackpot für alle, die genau diese Art von Tieren oder Knochen untersuchen wollen. Von daher ist das hier schon echt der Hammer.
Findest das ganze Tier, aber mitunter auch Menschen und mitunter sogar auch ganze Friedhöfe. Ich erinnere mich so vage, dass wir da mal drüber gesprochen hatten.
Tatsächlich, ja. Wir haben vor einigen Jahren Las Calaveras eine Zenote untersucht. Ich war gestern tatsächlich gerade damit, um es ihr zu zeigen. Und es war ein geiler Flashback, da nach vielen Jahren jetzt wieder zu stehen. Genau, das ist eine kleine Zenote. Man muss sich da abseilen. So 10, 12 Meter geht's da runter. Und wir haben damals mit mexikanischen Kollegen dort 126 Maya-Schädel gefunden bzw. untersucht und versucht herauszufinden, warum da unten 126 tote Maya liegen. Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass das ein subaquatischer Friedhof war. Das heißt, die Menschen wurden, nachdem sie eigentlich schon primär erstmal im Erdreich bestattet wurden, ein zweites Mal bestattet. Das heißt, die Knochen wurden wieder ausgegraben und dann wurden die Knochen in Bündeln wahrscheinlich in diese Zenote geworfen. Der Eingang in die Unterwelt, das waren eben diese Zenoten, das war die Unterwelt, nennt sich Xibalba, und von daher gehen wir davon aus, dass die Menschen da halt bestattet wurden. Das Krasse oder das Komische ist eigentlich nur, dass man das bisher nur in einer Zenote gefunden hat. Also wie kamen die auf die Idee zu sagen, okay, jetzt schmeißen wir da 126 Leute rein und nirgends anders im Maya-Reich? Also das verstehen wir noch nicht, aber das ist auch das Coole an der Archäologie. Also einerseits kann man in der Archäologie immer sehr viel spekulieren. Wir sind jetzt ja keine so eine Hardcore-Wissenschaft wie Physiker oder Chemiker. Aber auf der anderen Seite können wir einfach nicht alle Rätsel lösen. So, vielleicht muss man einfach abwarten. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt mindestens 3000 bekannte Zenoten. Es kann also sein, dass viele noch überhaupt nicht untersucht wurden und dass es da noch viele Friedhöfe gibt da draußen im Dschungel. Das bleibt abzuwarten. Also vielleicht in den nächsten Jahren ergibt sich da nochmal was. Also es ist noch aktuell ein Rätsel, warum die da liegen.
Ich glaube, die ältesten Knochen überhaupt, die man von Menschen auf den amerikanischen Kontinenten gefunden hat, die sind auch in der Tat in Zenoten gefunden worden.
Genau, ja. Also die älteste Frau oder Mädchen, die wir kennen, das ist Naya. Also man hat ja dem Skelett den Namen Naya gegeben. Das ist eine 12, 13 Jahre alte Person. Die wurde in Hoyo Negro gefunden, in einer riesigen Höhle, heute geflutet. Und die wurde datiert mit der sogenannten Radiokarbon- oder C14-Datierung. Und da ist ein Alter von um die 12.000 Jahre rausgekommen. Und das ist aktuell der älteste Mensch, den man hier in Amerika hat. Und man konnte auch die DNA untersuchen. Das heißt, wir wissen, dass dieses Mädchen mit ihrer Familie aus Asien eingewandert ist, über die Beringstraße. Das sind ja immer noch die Diskussionen, wie wurde Amerika besiedelt. Und da liegt eben dieses Mädchen seit 12.000 Jahren in der Höhle. Und wir waren da selber dran tauchen irgendwie. Und das schon ein abgefahrenes Gefühl, wenn du sozusagen Auge in Auge mit den menschlichen Überresten da in so einer Höhle bist, die per se ja eh schon mal eine völlig abgefahrene Umgebung, und dann aber auch noch weißt, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, wie alt dieses Mädchen ist, und der Schädel wurde erstmal noch lange da unten liegen gelassen, bevor er dann geborgen wurde. Ja, spannend, weil das ist einfach unsere Geschichte, die da in diesen Höhlen auch liegt, und dann, das finde ich halt so cool, dass sich das da so unglaublich gut bewahrt hat.
Ja, also man findet ganz viel, potenziell jedenfalls, wenn man Fachwissen hat wie du, ist jetzt natürlich nicht jeder oder jede, die in Zenoten taucht, irgendwie auf der Spur, irgendwelche alte Knochen da zu finden. Aber ich selbst war ja nun auch schon vor 2, 3 Jahren schnorcheln in Zenoten. Selbst das war schon wunderschön. Also Zenoten haben ja oft natürlich diese eingebrochenen Decken, deswegen kommt Tageslicht rein. Aber es gibt ja dann schon auch Systeme, in denen man dann, naja, weit genug reinschwimmen kann, dass man das Tageslicht auch weitgehend hinter sich lässt. Und so war es bei mir damals bei dieser Schnorcheltour. Das heißt, wir waren da wirklich unterwegs mit Unterwassertaschenlampen, haben dann auch mal immer wieder den Kopf unter Wasser gehalten und dann in dieser absoluten Dunkelheit, umringt von Stalaktiten und Stalagmiten, den Lichtstrahl durch dieses luftklare Wasser gleiten zu lassen, ist einfach total abgefahren. Also ich glaube, man kommt dem Gefühl, durch den Weltraum zu schweben, gar nicht mehr näher. Das fand ich wunderschön. Ich habe auch schon Nachttauchgänge gemacht im Ozean. Aber das ist hier nochmal halt ein ganz anderes Level, denn du hast eben die Stalaktiten, Stalagmiten und du hast diese Wasserqualität, also einzigartig. Will sagen, Zenoten sind, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen ein total lohnenswertes Ziel, um sich das einfach mal selber zu geben, selbst wenn man einfach nur schwimmen geht.
Definitiv. Also es ist wirklich eine magische Welt, die einen verzaubert. Und also wer in Mexiko ist, wer auf der Halbinsel Yucatan ist, dem würde ich auch raten, egal ob man jetzt tauchen kann oder nicht. Genau, du sagst es, man kann einfach drin schwimmen gehen, man kann schnorcheln und man wird sicherlich einen Ort erleben, den man so nicht nochmal auf der Welt so leicht findet. Also es ist wirklich fantastisch. Ich liebe diese Zenoten und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten 2, 3 Wochen, wo es dann endlich wieder reingeht und dann schauen wir mal, was wir da so finden.
So viel zu Florian Huber, so viel zu den Zenoten. Aber wir bleiben beim Thema Wasser. Mit einem kleinen Motorboot bin ich in Xian Can unterwegs, einem Biosphärenreservat und Welterbe der UNESCO im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo. Hier möchte ich nicht nur die grandiose Natur entdecken, sondern auch eine Kooperative kennenlernen, die zeigt, wie Tourismus im Idealfall funktionieren kann. Die Unternehmung Community Tours Sian Khan ist zu 100% im Besitz einheimischer Mayas, die sich im Jahr 2000 zusammengeschlossen haben, um zu versuchen, mit Hilfe des Tourismus, der in vielen Teilen des Landes, gelinde gesagt, nicht nur positive Auswirkungen hat, ihre Natur zu schützen, ihr kulturelles Erbe zu bewahren und die lokalen indigenen Maya-Gemeinden zu stärken.
Their visit or when they take a tour, their money comes into the community and also at the same time they become a part of the conservation into our Maya community area.
Mein Begleiter und Gastgeber ist Alberto Zen Zamal, der Präsident der Kooperative. Ihn treffe ich vor der Bootstour im Palapa der Unternehmung, einer mit Palmblättern bedeckten und zu den Seiten hin offenen Hütte. Mir stellt er sich nicht in erster Linie als Präsident vor, sondern als Chewing Gum Man, also als Kaugummimann. Denn er mache Chicle. Maya Chicle, das ist ein natürlicher, biologisch abbaubarer Kaugummi, der aus dem weißen Saft des Breiapfelbaums gewonnen wird, der traditionell von den Maya auf der Halbinsel Yucatan geerntet wird. Seit Jahrhunderten schon wird er zur Zahnreinigung, zur Erfrischung des Atems und zur Stillung des Hungers verwendet und er diente als ursprüngliche, organische Grundlage für die moderne Kaugummiindustrie, bevor man dann irgendwann auf synthetische Grundstoffe umstieg. Aber er sei auch noch viel mehr als ein Chewing Gum Man.
I am a chewing gum man. I used to make chicle. Uh-huh. I am a beekeeper. I'm a bird watching guide. I'm a fly fishing guide. I'm a farmer. I still do farm. I still have bees.
Er sei also Imker, Farmer, Fliegenfischer und vieles mehr. Aufgewachsen sei er mit traditionellen Heilern.
I grew up with the natural healer people. So I know all of the medicinal plantas, edible plantas, poisonous, aromatic, textiles, medicinal plantas that we were using in the jungle that I grew up. I used to go in the jungle to collect cotton from trees. I used to go in the jungle in the wild to collect wild fruits. I know all different techniques how to catch animals without rifle because we have no rifles where I grew up. Yeah. I'm an artisan. I can make many different furnitures and even also like bags or something with the trees fibers. Mm-hmm.
Er kennt also alle Pflanzen im Dschungel, weiß, welche sich für Medizin, Kleidung und Nahrung eignen. Er wisse auch, wie man Tiere ohne Gewehr jage oder wie man Möbel und Taschen aus den Materialien des Waldes herstelle. Und natürlich kenne er jedes Tier, dem man im Dschungel begegnen könne.
If I go with you in the jungle, I know jaguar, puma, ocelot, tapir, raccoon, agouti, paca, guatimundi, monkey, squirrel, armadillo. I have seen all of them. And I have seen also tarantula, a lot of spider, a lot of mushroom. Yeah. I know all of the insect and also snake. I know all of the snake species in the Yucatan Peninsula. I have seen all of them. Imagine, I grew up in the jungle walking without shoes. I never got travel with snake.
Der Grund, weshalb er die Pflanzen und Tiere des Waldes so gut kennt, ist, dass er selbst im Dschungel aufgewachsen ist. Später erzählt er mir, er habe vor einiger Zeit Ausschnitte von Survival-Shows im TV gesehen und da könne er nur lächeln. Was dort als großes Abenteuer verkauft werde, als außergewöhnliche Skills, die nur ganz besonders mutige, tapfere und talentierte Menschen sich aneignen können, das sei alles viel zu einfach, um auch nur ansatzweise ernst genommen zu werden. Alberto ist als traditioneller Maya aufgewachsen. Er ging nie zur Schule, er lernte weder lesen noch schreiben und bis vor wenigen Jahren war Maya die einzige Sprache, die er beherrschte.
I grew up in the middle of nowhere. I grew up about 28 kilometers from here in the middle of the jungle. No school. I never went to school. No chances because no people can get there.
Umso beeindruckender, dass er mittlerweile sowohl Spanisch als auch Englisch spricht und sich als Präsident der erwähnten Kooperative dafür einsetzt, mithilfe von sanftem Ökotourismus den sozialen Zusammenhalt und die natürliche Vielfalt seiner Heimat zu schützen. Ich versuche zu verstehen, wo der Ursprung dieser ambitionierten Idee liegt.
To me that sounds like such an ambitious idea, given the fact that you didn't have any school education, you didn't speak English. Mhm.
Where did this ambition and this vision come from to do something so difficult?
Because we come from original Mayan people. And we have this preparation from our fathers and great-grandfathers, how to do conservation, how to take care to the area, how to teach people to respect the nature. So that's why we started this business all together with conservation and education.
Conservation and education. Naturschutz und Bildung. Das bedeutet, die Organisation arbeitet mit wissenschaftlichen Institutionen und Behörden wie Mexikos Nationaler Biodiversitätskommission zusammen, um zum Beispiel Studien zur Wasserqualität und biologischen Vielfalt und Gesundheit des Gebiets durchzuführen. Sie organisiert darüber hinaus regelmäßig Beach- und Community-Cleanups und hat eigene Programme zur Bildung einheimischer Kinder aufgesetzt. Präsident Alberto selbst arbeitet regelmäßig als freiwilliger Guide für Kindergruppen aus den lokalen Gemeinden, die er dann in die Natur hinausführt, um sie dafür zu begeistern und zu sensibilisieren.
So this is not only for tourists. No. You are also trying to show the local population and the local children what kind of natural treasures you have here.
Exactly.
Und es gibt, wie betont, viele Gründe, um von der hiesigen Natur begeistert zu sein.
It's like a very special area. We have cenotes or sinkhole. We have a lot of jungle. We have a lot of medicinal plants. I have a lot of mushroom, a lot of birds, a lot of animals, ecosystem in Siankan, where people or families or young people can do their own activities. They don't have to migrate. They don't have to go to Cancun or Chetumal.
Das, was er da zuletzt gesagt hat, bedarf, glaube ich, einer kleinen Erläuterung. Die Gegend eigne sich also für Familien und junge Menschen dazu, hier ihre eigenen Aktivitäten durchzuführen. Damit meint Alberto nicht nur, hier wandern zu gehen oder Bootstouren zu unternehmen oder auch in den Zenoten zu schwimmen, sondern aus Sicht der Einheimischen meint er damit vor allem, ein Business zu starten, in und mit der Natur zu arbeiten, die örtlichen Gemeinden zu stärken und eben all das zu tun, statt zum Beispiel nach Cancun oder in andere Großstädte zu ziehen, um dort zu arbeiten, wie es aus seiner Sicht leider viel zu viele junge Menschen von hier tun, die von großen Träumen fortgelockt werden und dann schlussendlich Gärtner oder Reinigungskraft in irgendeinem Hotel werden. Hier vor Ort könne man hingegen wirklich etwas bewirken, auf das man stolz sei, auch ohne umfangreiche formelle Schulbildung, wie er sein eigenes Beispiel zeige.
They can have an idea how to run a business, even they are not like lawyer or high school or like me. I started without school, but I started thinking about conservation, education and to respect the natures.
Als Alberto vor 26 Jahren begann, die allerersten Touren durchzuführen, sprach er, wie erwähnt, noch kein Wort Spanisch oder Englisch, sondern er verständigte sich mit seinen Gästen mit Händen und Füßen. Die Sprachen eignete er sich ohne Textbücher an, ohne Theorie, sondern allein durchs Zuhören.
So nobody can understand each other. But even though I was doing tour.
Yeah, because I'm sure the natural beauty tells its own story. People can see it, they can appreciate it, even without you explaining everything.
Exactly.
Seitdem ist viel passiert. Albertos Team ist gewachsen, seine Mitglieder haben sich immer wieder weitergebildet und weiter vernetzt. Sie haben sich selbst zunehmend ehrgeizigere Ziele dahingehend gesetzt, wie sie ihre Touren durchführen und welchen Einfluss sie damit auf ihre Gemeinden nehmen wollen. Eines ist aber geblieben. Die tiefe Verbindung zu den Traditionen ihrer Vorfahren, wie zum Beispiel unterschiedlichen Zeremonien, die bei jeder denkbaren Gelegenheit durchgeführt werden, um die Götter bzw. Naturgötter oder Geister wohlgesonnen zu stimmen.
We have special ceremony to the corn god, to the honey or bee god, to the water, to the rain. We do ceremony in the place where we do the tours to ask permission. Before you get into a special area like Siankan, we do ceremony in this area where we work. I do ceremony to my field. I do ceremony when I go to collect the chewing gum. I do ceremony when I go bird watching to everything, like to the Mother Earth. So every activity that we do in Siankan, we do ceremony to ask permission to the nature.
If it's not too personal, you don't have to answer. I see you also have a chain with a cross. So
Uh-huh. Are you also Christian?
During the Concord, when Spain get into the Yucatan Peninsula, they mixed. Mm-hmm. That's why you see cross or you see a church. But there is two things in this area. Our own tradition of Maya tradition is still alive. We have two different ceremonies. We can do like a pray in Spanish in the church, but we can do a ceremony in the jungle in town in Maya only, mm-hmm. which is different. Yeah. Because all of the jungle god you don't see on the Bible, nothing. We only know who... So
it's not a contradiction, it complements each other.
Exacto. Yeah. Exactly.
Der alte Maya-Glaube besteht also parallel zum christlichen Glauben fort. Bevor wir nun gleich ins Biosphärenreservat aufbrechen, gibt es eine Stärkung nach traditionellem Maya-Rezept.
This is one of the special Maya dishes in this area, and it's called chicken pibil. Bon appetit, in Maya we say nah mate.
Nah mate.
Exactly. Ah. Hey,
you're being too kind. Während wir es uns schmecken lassen, grüßt uns ein kleines Geschöpf, das uns beobachtet.
What did we hear right now? A little. Can you recognize the bird by voice?
Oh yes, yes. I love birds. This is a great kiskadee. In Spanish, it's called Luis Bien Te Veo.
Es ist fast so, als würde der Vogel uns dazu auffordern, jetzt endlich mal in Gang zu kommen und seine Artgenossen zu besuchen. Und so brechen wir also kurz darauf auf. Zunächst legen wir eine kurze Strecke mit dem Auto zurück, dann steigen wir ins Langboot um. In der Sprache der Maya-Völker dieser Region bedeutet Sian Khan, wie dieses Biosphärenreservat an der Ostküste der Halbinsel Yucatan ja heißt, Ursprung des Himmels. Und bald erschließt sich mir auch, warum. Über uns erstrecken sich wunderschöne, weite, tiefblaue, von einzelnen weißen Wolken durchsetzte Himmel. Darunter, um uns herum, breiten sich tropische Wälder und dann Lagunen, Savannen, Mangroven und Sümpfe aus, die schließlich in einen großen Meeresbereich übergehen, der wiederum von einem Barriereriff durchzogen ist. Diese Landschaft, eines der größten Naturschutzgebiete Mexikos, bietet Lebensraum für eine bemerkenswert artenreiche Flora und Fauna voller Vögel und Wildtiere wie Pumas und Jaguar. Die sehen wir zwar nicht, dafür aber Krokodile, Fische und unzählige Vögel. Wir durchqueren insgesamt drei große Lagunen, gefüllt mit kristallklarem Süßwasser, gespeist von unterirdischen Fluss- und Höhlensystemen. Zwischen diesen Lagunen erstrecken sich üppige Mangroven. Verbunden sind die Lagunen durch alte Maya-Wasserstraßen, sprich 2 bis 3 Meter schmale Kanäle, die die Maya einst in mühseliger Handarbeit in den lehmigen Grund durch die Mangroven geschnitten, gegraben haben, um zwischen den Binnenlagunen und dem Ozean hin und her zu gelangen, jagen zu können und Handel zu treiben. Hier, in jenen Kanälen, drosseln wir jeweils die Geschwindigkeit.
Now we are getting through the man-made canal that was made by the ancient Mayas. They dug this mud down through the limestone to the water going through. That's a green heron. It's a little aquatic bird.
Das passiert bei unserer Tour unzählige Male. Alberto unterbricht seine Erläuterungen, um einen Vogel zu identifizieren, den er sieht oder, wie hier beim Grünreiher, nur hört. Hunderte Vogelarten erkennt er, so meint er, allein am Gesang. Und er wisse nicht nur, wer da etwas sage oder singe, sondern auch, was er oder sie sage.
Actually, I can understand birds when they say, let's go, come here. There is food, it's getting dark.
Beware, watch out, be careful, exactly. Like a warning.
So I can really understand the birds. Because I grew up in the jungle, I have seen them many times, what they do, how they build nests, how they help each other.
There's one right next to us here flying
that's
past.
That's the tricolor heron. You see, it has three colors, reddish, bluish, and white.
Do you sometimes miss the jungle and spending more time in there?
Oh yes, of course. The jungle, I feel like my home all the time, because when I get in the jungle, every knowledge comes to me back, like, oh, I remember this fruit, oh, I remember this seed, oh, I remember this animal, I remember that sound. It's so amazing to me to be in the jungle. That's why I always want people to come with me to take them in the jungle, to connect them with the nature. Yes.
Und von dieser Leidenschaft wird offenbar nicht nur er angetrieben, sondern auch sein Team aus indigenen Mayas. In Bewertungen anderer Reisender habe ich online mehrfach gelesen, wie beeindruckt sie von der Motivation und Ehrfurcht waren, mit der Albertos Guides ihnen die einheimische Tierwelt und Natur näher gebracht haben und dass hier der Schutz der Natur und der örtlichen Gemeinden im Vordergrund stehe und eben nicht die ungebremste Maximierung von Massentourismus wie andernorts der Fall. Den Link zu Community Tours Jan Kahn packen wir euch ebenfalls mit in die Shownotes. Ich begebe mich in die gut 30 Kilometer entfernte Altstadt von Mérida, der Hauptstadt des Bundesstaates Yucatan. Der Mann, den ich hier abends, die Dunkelheit ist bereits hereingebrochen, treffe, betont, dass Mérida zu den kulinarischen Top-Destinationen der Welt zählt.
Mérida is known for its gastronomy. As you know, Mexican cuisine is one of the best in the world.
I totally agree. I lived in Los Angeles for a while, which of course has great Mexican food.
Yeah, and Yucatan, and especially Mérida, has one of the top three cuisines in Mexico. So we are literally in one of the top cuisines in the world. That's one thing. Also, historical places. There is a lot of history going on. They believe Spaniards came first here. There are not exact data about that, but that's what they say. So
we like the story, so let's spread it.
Exactly.
Der Herr, der hier so von Mérida schwärmt, ist der einheimische Koch Alex Rosado, der sich unter dem Namen The Lost Taco Food Tours mit eigenen Foodtouren selbstständig gemacht hat.
Thank you very much for joining us on The Lost Taco Food Tours. My name is Alex. I am a proud Yucatecan born and raised chef. We are currently at the Santa Ana Market in Mérida, Yucatan, at the Yucatan Peninsula. And today we are going to try some typical dishes from the region. And I am very excited to have you today.
Er erwähnte ja gerade, dass wir uns auf dem Marktplatz der Nachbarschaft von Santa Ana befinden. Und dieser Marktplatz liegt im Randbereich der Altstadt von Mérida und wird flankiert von einer historischen Kolonialkirche mit einer schlichten Steinfassade und zwei Glockentürmen und einer ziemlich interessanten Geschichte. Wir sitzen auf einer Bank neben der Kirche am Rande des lebhaften und punktuell von Laternen beschienenen Platzes.
We are right in front of a Catholic church that used to be a Mayan temple. Seven of those are around this area.
Spaniards. So not the church itself was a Mayan temple, but the material, you told me, right? There was a exactly. Mayan temple here, and the Spanish, they took it apart, ripped it apart, and used the rocks to build their church.
Exactly, exactly right. That's what they did. But yeah, we are at the old Mérida, which used to be called To, T-H-O. That's a Mayan word.
Die Kirche sei also aus den Steinen eines alten Maya-Tempels erbaut worden, der hier vorher gestanden habe. Auch hier, mitten in der Stadt, reicht also die Geschichte mitten hinein in die Gegenwart. Das gilt für die Architektur, aber auch für die Kulinarik. Etwas später bestellt Alex mir ein Getränk, das das verdeutlicht.
So I just received a drink. It's a massive glass filled with something deeply green.
Yeah, so what you are having is the most typical drink of the region, which is a pineapple with chaya. Chaya is a leaf that looks like a spinach. It is not a spinach. It's a very ancient leaf that Mayans used to use for everything, even for painting.
Mein überdimensioniertes Glas ist also gefüllt mit einem Mix aus Ananas und Chaya. Das wird im Volksmund auch Maya-Spinat genannt, denn schon die Maya benutzten dieses Blatt für allerlei, zum Beispiel zum Malen. Wobei der Umgang mit diesen Blättern, wenn man sie nutzen wolle, hier in Yucatan, so meint Alex, seit jeher ein besonderer sei.
Here in Yucatan we say that if you want to use the Chaya for whatever purpose, you need to ask permission to the leaf. If you don't ask permission to the leaf and don't explain the leaf what you are doing with her or him, whatever, the leaf is going to give you a very bad rash.
Man müsse das Blatt also vor dem Ernten um Erlaubnis bitten und ihm darlegen, was man mit ihm vorhabe. Andernfalls drohe bei der Berührung ein Hautausschlag. Der Grund sind zahlreiche, stark reizende Brennhaare, noch um ein Vielfaches stärker als die von Brennnesseln. Alex beruhigt mich. Dem Magen drohe keine Gefahr, die Reizung könne ausschließlich auf der Haut hervorgerufen werden.
Don't worry, nothing happened to your stomach. The only thing with chaya, it can happen to your skin. So it's considered as a superfood. It's good for the hair, good for the skin. Doctors actually recommend to pregnant women to consume chaya. It's delicious and also a superfood.
Ich möchte von ihm wissen, wie ernsthaft er solchen Verhaltensregeln folgt und erläutere, auch ich sei mit bestimmten Traditionen und Aberglauben vertraut, wie zum Beispiel, dass man sich an Freitag, dem 13. jeweils besonders vor Unglücken in Acht nehmen sollte. Ich erkläre, niemand in meiner Bekanntschaft gebe zu, derlei ernst zu nehmen, aber so ein bisschen danach richten, das machen dann doch viele, sicher ist sicher.
Sometimes people say, I don't believe in this kind of stuff, but they still follow the rules. Do you follow these kind of rules?
Well, some of them I kind of do that, but in secret. I don't want to look ridiculous when I, in secret, asking permission to the chaya. I always...
Just mumble it to yourself.
Exactly, just to myself.
Er hält also durchaus Zwiegespräche mit den Chaya-Blättern, aber im Geheimen und murmelnd, sodass niemand das mitbekommt. Denn er hat bereits seine eigenen Erfahrungen mit ihrer Launigkeit gesammelt.
Because it happened to me once that I was making about 40 kilograms of tortillas with chaya. I just rolled my chef coat sleeves and started doing it without asking permission. And my forearms were like Popeye's size because, yeah, the chaya did his...
Or revenge. Hurting.
So, yeah, after that I started asking permission to the leaf. So, yeah.
Weil er versäumt habe, die Blätter um Erlaubnis zu bitten, seien seine Arme also auf die Dicke der von Popeye angeschwollen. Bevor wir aber zu tief in die Hintergründe eines einzelnen Getränks einsteigen, möchte ich von Alex, der etliche Jahre als Koch in großen Hotels und Fine-Dining-Restaurants gearbeitet hat, erst einmal wissen, woher denn seine Leidenschaft für die Kulinarik eigentlich rührt.
So this passion of mine started since I was a kid. I used to watch my grandma cooking and I loved how my grumpy grandpa started being happy after he started taking frijol con puerco, relleno negro, or some of the dishes that my grandma used to cook for him. And she immediately passed that passion to me.
Was für eine schöne Geschichte. Er habe sich ins Kochen verliebt, weil er miterlebt habe, wie seine Großmutter seinen grummeligen Großvater ein ums andere Mal in Verzücken versetzte, wenn sie ihm ihre Speisen kredenzte. Dabei war sie nicht etwa eine ausgebildete Köchin, sondern kochte einfach, was ihr Garten und ihre Intuition hergaben.
She was not a chef, she was a traditional cook. Most of the things she used to cook were taken from her backyard. From her trees and everything. And that's something that I love to transmit from all of the ingredients that I currently have available to transmit it to you, to give everyone who is visiting us a try. Yeah, transmitting the love for food is something that I definitely love.
So for you, food is personal because you saw with your grandma, she harvested her ingredients herself from her own garden. It probably tasted really good, I suppose. Yeah. Probably you loved the flavor. But you also loved what food did, the joy it was able to bring even to your grumpy grandpa.
Yeah, definitely, definitely. I think food has a strong power in people. And I mean, after a bad day, what's better than, you know, having like 10 or 12 good tacos after a long day? That's what we normally do, you know, after
go big or go home. 12 tacos, that's ambitious.
Yeah, why not? Yeah. So yeah, food does have a lot of power in people. Food does have a lot of influence on what people do. And yeah, that's something that I like to transmit.
Alex erzählt mir von seinem eigenen Lieblingsgericht.
Yes, of course. I will explain you my favorite dish that we are about to try in a minute. That is called relleno negro. Relleno negro, it will sound quite complex when you see it. It does not look pretty at all. Relleno negro is turkey. The turkey is marinated with several spices, cumin, cloves, garlics, onions, chilies, etc. Everything is burnt until it looks black. So when we have a black paste of different spices, you marinate the turkey with it, and then you cook the turkey under the ground using charcoal and wood. So all of the juices of the turkey go into the bottom until you obtain a black gravy, a black sauce. Yeah, relleno negro looks like a burnt turkey that is not burnt. It's super, super tasty, and that is actually my favorite Yucatecan dish.
Dieses und zahllose andere Gerichte wird er mir gleich kredenzen. Bei unserem abendlichen Spaziergang durch Meridas Altstadt, von einem Streetfood-Stand zum nächsten, begleitet von Erläuterungen zur Zubereitung und Geschichte der Gerichte. Die leckeren Details, die lasse ich hier aus, sonst mache ich euch nur auf fiese Weise neidisch, denn es ist verdammt lecker. Zum Abschluss taumeln wir mit prall gefüllten Mägen zum Dessert.
Yes, we have one last stop, which is Marquesita. Marquesita is a dessert, which is a quite interesting dessert. I hope you are on the second side, because the first side of Marquesita is you hate it. Second side is you love it. I love it. Let's find out. Yeah, let's see how that goes. Yeah.
Marquesita, liebe oder hasse man, sagt er also, und ist gespannt, auf welche Seite ich fallen werde. Wir finden einen kleinen Anhänger, auf dem die Marquesitas frisch zubereitet und verkauft werden. Und hier erklärt mir Alex dann auch, worum es sich eigentlich genau handelt.
Marquesita, it's a crunchy crepe. They are the same ingredients of a crepe. And that is stuffed with Dutch cheese. Also, you can add different toppings or things to fill it. In my case, I am choosing the most popular one nowadays, which is Nutella and cheese.
That sounds like a mean mixture.
Yes, it is. Let's try two of those then. Yes. Let's go for it. Este, van a ser dos marquesitas de Nutella y queso, por favor.
Dieses Gericht, so eine Art knuspriger Crepe mit Käse und Nutella, erinnere ihn an seine Kindheit. Für Familien sei es üblich, Marquesitas sonntagvormittags zu genießen, als Belohnung für die Kinder nach dem sonntäglichen Besuch der Kirche.
Yeah, that's your reward for getting up on a Sunday morning and go to church as a kid. So yeah, this definitely reminds me of my childhood. So I hope you like it.
It is quite good. It is quite good. I think it's a little bit of an acquired taste. So I would lie if I would be like immediately, wow, this is something I need every day from now on. But it's pretty good.
Great. Yeah, it is definitely an acquired taste. Yeah.
But I think I'm already acquiring it. With every bite, it tastes a little better. So.
Yeah, definitely.
Auf dieser käsig-schokoladigen Note endet mein kulinarischer Streifzug mit Alex und zugleich auch mein Besuch Yucatans insgesamt.
Eric, it's been a pleasure. I hope you enjoyed as much as we did. So my name is Chef Alex from the Lost Taco Food Tours.
So if anyone is in Merida and hungry or wants to actually learn something about food, you are the person to reach out to. Thank you so much.
No, thank you for joining us. Have a great day and I hope to see you soon.
Wie schon bei meinen Begegnungen zuvor gilt selbstverständlich auch hier. Den Link zu seiner Website packen wir euch in die Shownotes. Scheut euch also nicht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, sollte euch nach einer kulinarischen Erkundung Meridas gelüsten. Und falls ihr selbst nun gen Yucatan aufbrechen möchtet, Edelweiß fliegt das ganze Jahr über mit bis zu 3 Flügen pro Woche nach Cancun. Alle Infos dazu findet ihr auf flyedelweiß.com. Mein Dank gilt aber nicht nur Alex, sondern all meinen Gastgebern dieser Reise, von Maya-Ruin-Spezialist Stefan Merck über Apnoe-Taucher Roberto Guzman und Unterwasserarchäologe Florian Huber bis hin zu Alberto von Community Tours Sian Khan. Und natürlich danke ich auch und vor allem euch für die Aufmerksamkeit und fürs Mitreisen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns das wie immer sehr, sehr gerne wissen, zum Beispiel in einem Kommentar bei Spotify oder als Rezension in der Apple Podcast App. Macht es gut und ciao.